SWR 2 Tandem.
In Deutschland lebt laut Statistik jedes sechste Kind in einer Familie mit Suchtproblemen. Insgesamt sollen 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen sein. Bei KitKit können jugendliche User online über WhatsApp, SMS oder telefonisch anonym Kontakt aufnehmen und sich von Beraterinnen und Beratern Beistand holen. Und auch Mikado bietet Hilfe. Zwei Projekte, die gut angenommen werden, aber immer noch Ausnahmen sind. Hier kann ich reden. Hilfen für kindersuchtkranke Eltern heißt die nun folgende Sendung von Ingrid Strobel.
Ich habe mich lange Zeit geschämt, gerade so Wechsel zwischen Grund- und weiterführender Schule, wo halt die Clique und das Ansehen enorm wichtig sind. Da war es halt wirklich extrem. Da war mir halt immer wichtig, dass es bloß nicht auffällt, bloß keiner mitbekommt.
Also Freunde natürlich konnte ich nach Hause nehmen. Am meisten nach der Schule, weil dann ist einfach nur meine Mutter da. Und die hat dann auch Rücksicht auf mich und meine Freundin. Und dann geht das auch. Und dann kocht die alles und so. Und dann ist auch alles aufgeräumt. Aber dann muss ich auch vorher Bescheid sagen, dass die kommen. Wenn mein Stiefvater da ist, dann geht das nicht.
Maria ist 14 Jahre alt und Schülerin. Emily ist 25 und Pädagogin. Die beiden haben nicht vieles gemeinsam, aber etwas ganz Entscheidendes. Sie kommen aus suchtbelasteten Familien und sie haben Hilfe gefunden bei Mikado, einer Einrichtung des Sozialdienstes katholischer Männer in Köln.
Zu uns kommen Kinder, deren Eltern ein Problem mit irgendeiner Form von Droge haben, Alkohol, Heroin, Amphetamine, Kokain oder auch mit Verhaltenssüchten, wie zum Beispiel Spielsucht. Die meisten Kinder haben woanders noch nie über die Thematik geredet, immer aus der Angst heraus, die Eltern zu verraten oder weil sie sich schämen für das, was zu Hause passiert oder weil sie die Sorge haben, ausgegrenzt zu werden von anderen, was viele unserer Kinder und Jugendlichen auch kennen.
Simon Liegel ist Diplom-Sozialarbeiter und systemischer Therapeut. Er leitet Mikado und koordiniert die verschiedenen Gruppen, an denen die Kinder und Jugendlichen teilnehmen können.
Die Gruppen sollen den Kindern die Möglichkeit und den Raum bieten, über das zu sprechen, was sie zu Hause erleben oder erlebt haben, über ihre Gedanken und Gefühle dazu. Und sie sollen die Möglichkeit haben, angstfrei darüber zu sprechen.
Es gibt eine Gruppe für Kinder, eine für Jugendliche, eine für junge Erwachsene. Und in allen dreien wird nicht immer nur geredet.
Wir basteln, wir spielen, wir kochen, wir machen mal ein Theaterprojekt und versuchen immer darauf abzuzielen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, mal aus der Rolle, die sie zu Hause einnehmen, auszubrechen und sich anders zu erleben, andere Möglichkeiten zu finden, Gefühle auszudrücken oder auch Gefühle wahrzunehmen. Die meisten unserer Kinder und Jugendlichen sind immer sehr bemüht, darauf zu achten, dass es den Eltern, den Geschwistern und allen Menschen außenrum gut geht und vergessen dabei oft sich selber oder stellen eigene Bedürfnisse bewusst zurück.
Das ist ganz typisch, sagt Michael Klein, der seit vielen Jahren zum Thema Kinder aus suchtbelasteten Familien forscht.
Wir finden Kinder, die sich in sehr frühem Alter schon sehr überverantwortlich um ihre Eltern kümmern und Sorgen machen, was dann ja als Parentifizierung bezeichnet wird. Das heißt, im Grunde so etwas wie Eltern der eigenen Eltern werden und damit in einer Dauerrolle von Verantwortung und Kümmern stecken.
In den Gruppen, die Mikado diesen Kindern und Jugendlichen anbietet, treffen sie auf andere, denen es genauso oder ähnlich geht. Und die, wie sie selbst, noch nie mit jemandem darüber reden konnten.
Die meisten erleben das als etwas völlig Neues und dass man sich zusammensetzen und über Probleme reden kann. Dass ihnen zugehört wird bei dem, was sie selber erzählen. Wir haben auch viele Jugendliche, die gar nicht erzählen, über längere Zeit. Und auch da haben wir den Eindruck, dass das den Jugendlichen schon viel gibt. Wir bekommen oft mit, dass diejenigen dann aber sehr beteiligt sind, wenn andere erzählen. Sie erleben als erstes, dass sie Verständnis für die Situation des anderen entwickeln und kommen vielleicht irgendwann auf den Gedanken, bei mir ist das ähnlich. Und vielleicht habe ich auch recht damit, dass ich sage, ich finde das schwierig, immer wieder auf meine kleinen Geschwister aufzupassen oder ich bin sauer auf die Mama, weil die schon wieder getrunken hat. Dass solche Gefühle von Wut, Ärger, Traurigkeit erlaubt sind. Das erleben die Jugendlichen auch dadurch, dass die anderen davon erzählen.
Die meisten Kinder und Jugendlichen kommen über die einschlägigen Stellen zu Mikado. Familienhilfe, Jugendhilfe, Beratungseinrichtungen. Oder weil die Eltern von Mikado erfahren haben und der Tochter dem Sohn sagen, geh da doch mal hin. In letzter Zeit melden sich aber auch Jugendliche und junge Erwachsene, die durch Plakate angesprochen wurden. Süchtige Eltern, steht darauf in großen Lettern, du bist nicht allein. Dazu die Telefonnummer von Mikado und die Webadresse von KitKit, dem bundesweiten Online-Projekt für Kinder suchtkranker Eltern.
Es ist ganz einfach. Du brauchst nur einen Benutzernamen und ein individuelles Passwort. Es sollte ein Passwort sein, das du dir leicht merken kannst, denn du brauchst es immer wieder, wenn du uns schreiben oder eine Antwort von uns lesen möchtest. Wir möchten dich mit unserer Seite unterstützen, Lösungen für deine Probleme zu finden, um besser mit deiner Situation zu Hause klarzukommen. Beratung und Hilfe bekommst du online, anonym und kostenlos. Und deine Mail wird garantiert innerhalb von 24 bis 48 Stunden beantwortet. Oder besuche unseren 14-tägig stattfindenden Einzelchat.
2-3 Mausklicks, ein Nickname und ein Passwort. Und man kann sich bei KitKit einloggen. Die Webseite bietet jede Menge Informationen an. Eine Pinnwand, auf die jede und jeder etwas schreiben kann. Und vor allem die Möglichkeit, seine Probleme zu outen und eine verständnisvolle und möglichst hilfreiche Antwort zu bekommen.
Es gibt Kinder, die schreiben 3 Sätze. Meine Mama kommt morgens nicht aus dem Bett. Ich glaube, sie trinkt. Ich finde Alkohol. Was soll ich tun? Und je nachdem, wie schreibsicher und auch schreibgewandt sie sind, desto ausführlicher sind auch die Anfragen, die sie an uns stellen.
Dagmar Kaiser ist Diplom-Sozialarbeiterin und die pädagogische Leiterin von KitKit. Die Kinder und Jugendlichen, die sich an das Projekt wenden, sind im Schnitt zwischen 14 und 18 Jahre alt. Einige sind auch erst 12, 13. Die Webseite von KitKit ist Smartphone-optimiert, das heißt für jede und jeden erreichbar, denn, so Dagmar Kaiser, ein Handy haben alle.
Den Kindern ist sehr, sehr wichtig, dass sie sicher sein können, dass wir nichts weiter erzählen. Also oft kommt in der ersten Anfrage oder spätestens in der zweiten nochmal explizit, habt ihr Schweigepflicht? Was passiert mit dem, was ich euch hier schreibe? Gerade wenn auch Gewalt mit im Spiel ist, weil das ist den Kindern durchaus bewusst, dass ihre Eltern oder der Elternteil ihnen das nicht antun dürfen und dass es auch rechtlich Konsequenzen hat. Trotz allem wollen sie ihre Familie schützen und deswegen immer wieder die Rückversicherung, wie geht ihr damit um, mit dem, was ich euch mitteile?
Gestartet wurde KitKit 2003 von der Kölner Drogenhilfe und Koala e.V., einem Verein, der sich bundesweit um die Belange und Bedürfnisse von Kindern aus suchtbelasteten Familien kümmert. Seither nutzen Kinder und Jugendliche im gesamten deutschsprachigen Raum das Angebot. Und was ursprünglich nur für die Kinder suchtkranker Eltern gedacht war, wurde im Laufe der Zeit noch ergänzt um die Themen Gewalt und psychische Erkrankung in der Familie. Denn häufig, das bestätigt die einschlägige Forschung, treten diese Probleme in Kombination auf.
Ich habe euch im Internet gefunden und habe eine Frage. Meine Mutter hat Depressionen und muss Tabletten nehmen. In der letzten Zeit sitzt sie abends oft im Wohnzimmer mit einer Flasche Wein und trinkt sie oft auch aus. Ich weiß aber, dass man die Tabletten nicht mit dem Alkohol nehmen soll, steht im Beipackzettel. Sie sagt, das wäre nicht so schlimm. Was soll ich jetzt tun? Peter.
Der Junge, der sich Peter nennt, ist einer der wenigen männlichen User von KitKit. Die überwiegende Mehrheit der Ratsuchenden sind Mädchen. Kein Wunder, sagt Michael Klein, Professor für klinische Psychologie und angewandte Suchtforschung. Er hat KitKit mitinitiiert und unter seiner Ägide findet auch die Begleitforschung zu dem Projekt statt.
Jungen haben in besonderer Weise das Konzept verinnerlicht, dass sie stark und autonom sein müssen, dass sie keine Gefühle zeigen dürfen, was dann in der Folge heißt, sich nicht mitteilen dürfen. Einem Mädchen mitteilen, das geht schon mal gar nicht, ab der Pubertät spätestens, der Mutter auch nicht, den Freunden auch nicht, wegen der Scham, und dass sie oft sehr alleine und einsam mit dieser Problematik bleiben.
Dagmar Kaiser, die pädagogische Leiterin von KitKit, kann das aus der Praxis bestätigen.
Wir haben ganz aktuell einen Junge, 14 Jahre alt, mit zwei kleinen Geschwistern, Eltern beide, Drogen und Alkohol. Er kümmert sich komplett um die Geschwister, mit Schule, mit allem drum und dran. Und er hat sich nicht im Fokus. Er sucht Hilfe für seine Geschwister, er fragt nach Hilfe für seine Eltern. Und wenn wir dann fragen, was ist denn mit dir? Ja, ich brauche doch keine. Ich bin stark, mir muss keiner helfen.
Mädchen trauen sich schon eher, um Hilfe auch für sich selbst zu bitten. Doch die Dinge zu Hause am Laufen halten, Aufgaben übernehmen, die alles andere als kindgemäß sind, das tun so gut wie alle Kinder in Suchtfamilien. Anders, hat die 14-jährige Maria erfahren, geht es auch gar nicht.
Weil zum Beispiel musste ich auch mal meine Schwester abholen, weil dann konnte meine Mutter nicht aus dem Bett oder mein Vater hatte einfach keine Lust oder so. Die musste auch zur Logopädie und dann musste ich die Aufgaben natürlich mit ihr machen. Und ja, einfach auch kochen manchmal, weil die hat ja Hunger, muss man ja was machen. Oder auch einkaufen, sauber machen. Und für mich war das Alltag. Also ich habe mich dran gewöhnt. Man erwartet sowas von mir und wenn man das nicht macht, dann kriegt man Ärger.
Maria lebt heute im Kinderheim, genauer gesagt in einer Wohngruppe. Ihre Eltern sind beide heroinabhängig. Als Maria 9 war, kam sie mit ihrer kleinen Schwester in eine Pflegefamilie. Sie fühlte sich wohl in deren kleinem Bauernhaus und genoss dieses ganz andere Leben. Gleichzeitig aber sehnte sie sich nach Hause.
Das war ja meine Mutter, ne? Und dann habe ich die auch geliebt, also ganz normal. Fehler verzeiht man, ja. Hauptsache, die macht das jetzt nicht mehr.
Ein Jahr später machte sie es tatsächlich nicht mehr. Sie war clean und lebte auch nicht mehr mit dem Vater zusammen. Die beiden Mädchen durften zurück nach Hause, zur Mutter.
In den 2 Jahren kam das Jugendamt einmal in der Woche und hat geguckt, wie das da aussieht. Aber dann war das auch alles okay. Und dann auf einmal, dann mussten die uns mitnehmen, weil das ging da einfach nicht.
Der Vater war zurückgekehrt, das alte Leben war zurückgekehrt, die Drogen waren zurückgekehrt. Und Maria schmiss wieder den Haushalt, versorgte die kleine Schwester, versuchte nebenbei auch noch ihre Hausaufgaben zu machen.
Nee, das kann ich dir auf der Kamera nicht zeigen.
Es ist 3 Uhr nachmittags. Gruppe. Maria, ein weiteres Mädchen und ein Junge sitzen auf dem Boden zwischen Farbkästen, Farbtöpfen, Holzplatten, Pinseln. Heute wird in der Mikado-Gruppe erst einmal nicht geredet, sondern gearbeitet. Die Jugendlichen machen bei einem Kunstprojekt mit. Ein Teil davon wird ganz von ihnen gestaltet. Maria lässt ihren Pinsel über den Farbtöpfen schweben, entscheidet sich für Blau, kommt dann aber ins Zweifeln, experimentiert mit Grün herum und hat sichtbar Spaß daran. Marias Eltern sind heroinabhängig. Um die 60.000 Kinder in Deutschland leben mit mindestens einem heroinabhängigen Elternteil zusammen. Während an die 6 Millionen Kinder und Jugendliche in einer Familie aufwachsen, in der mindestens ein Elternteil alkoholabhängig ist. In der überwiegenden Mehrheit der Vater.
Ich hab den Haushalt für dich geschmissen, ja. Bin nicht wie andere zur Schule gegangen. Du warst ständig nur total betrunken, anstatt für mich da und hast mit Freunden in der Wohnung abgehangen.
Emily sitzt vorne im Ladenlokal und redet mit einer Mitarbeiterin des Mikado-Teams. Ihr Vater ist Alkoholiker. In schlimmen Phasen wurde er auch gewalttätig. Als ihre Mutter sich von ihm scheiden ließ, war Emily 7 Jahre alt und verhielt sich, wie die meisten Kinder suchtkranker Eltern schon, ganz erwachsen.
Ich habe auch gesehen, dass meine Mutter sehr leidet und dass diese ganze Situation unglaublich schwer für sie ist und habe deswegen lange Zeit da gar nicht so viel nachgefragt, sondern einfach eher versucht, möglichst wenig Probleme zu machen, gut in der Schule zu sein, pflichtbewusst meine Aufgaben zu erfüllen und einfach so weitergemacht wie vorher. Woher dieser Wunsch oder dieser Gedanke kam, nicht noch mehr Arbeit machen zu wollen oder noch mehr Sorge zu bereiten, weiß ich nicht so direkt.
Gleichzeitig sehnte sich Emily nach dem Vater. Sie war das Papakind und wollte ihn trotz allem, was geschehen war, wiedersehen. Als sie 8 oder 9 Jahre alt war, sagte ihr jemand, er trägt Zeitungen aus.
Es gab früher ja diese alten Zeitungskästen, wo die Zeitungen nachts reingelegt wurden. Und dort habe ich einen Brief reingelegt, den er dann mitgenommen hat. Und darüber wir dann den Kontakt wieder aufgebaut haben, uns dann auch wieder gesehen haben und ich wirklich auch gerne die Wochenenden dort verbracht habe.
Ihre Mutter ließ es zu, regelte die neue Situation mit dem Jugendamt.
Meine Mutter wusste immer, dass ich den Kontakt suche und auch haben möchte. Das war so ziemlich das Einzige, was ich relativ deutlich vertreten habe, weil er einfach einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war. Sie hat darauf eigentlich immer sehr cool reagiert. Also ich glaube, wäre ich die Mutter eines Kindes, das das mitgemacht hätte, hätte ich gesagt, im Leben gehst du da nicht mehr hin. Aber sie hat immer gesagt, das ist deine Entscheidung. Klar, natürlich.
Im Laufe der Jahre baute Emilys Vater ständig weiter ab. Sein körperlicher Zustand verschlimmerte sich. Die Phasen, in denen er trocken war, wurden immer kürzer.
Bis dann die relativ krasse Phase des Trinkens kam, wo er dann auch betrunken Auto gefahren ist, das Auto vor so eine Felswand gefahren hat und dann im Krankenhaus lag, war ich 14. Und das ist so das prägende Bild, das erste prägende Bild in dieser langen Phase des wirklichen Absturzes, dass ich dann da alleine im Intensivzimmer stand und es eigentlich nur noch piep, piep, piep machte. Und ja, dann reihten sich eigentlich die Therapieversuche oder die Krankenhausaufenthalte, Suchtkliniken, Entwöhnungstherapien und alles, was da so dazugehört, aneinander. Und ich lebte halt immer in diesem Wechselbad zwischen Hoffnung, Enttäuschung, Angst. Und das ist halt wirklich ganz schön zermürbend, dann auch die wirklich krassen Zustände zu sehen, in denen man während er eingeliefert wurde, einfach war. Menschen ja auch kein Schamgefühl mehr haben, wenn sie so drauf sind.
Mit 16 brach Emily den Kontakt zum Vater ab, zog in eine andere Stadt, baute so auch räumliche Distanz zu ihm auf. 2 Jahre später war sie wieder da, fuhr wieder mit im Karussell des Auf und Ab. Trocken, Rückfall, Absturz total. Trocken, Rückfall. Doch dann kam der Tag, an dem Emily nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Ihr Vater war wieder einmal in einem Zustand, in dem er sofort in stationäre Behandlung gemusst hätte. Normalerweise hätte sie nun alles stehen und liegen lassen, seine Sachen eingesammelt und ihn ins Krankenhaus gebracht. Nun aber weigerte sie sich, standhaft.
Und seine Aussage war, wenn du mich nicht fährst, dann gehe ich gar nicht, dann bleibe ich zu Hause. Und dann habe ich gesagt, naja, dann ist das halt so, es wäre traurig, aber ich mach's nicht. Das war für mich rückblickend die schwerste Zeit, sich da erstmal rauszumanövrieren und das eigentlich andersrum zu sehen, war halt echt ein Kampf.
Diese Zerrissenheit ist vielen Kindern suchtkranker Eltern vertraut. Und viele fühlen sich nicht nur verantwortlich, sondern geben sich auch noch die Schuld am Suchtproblem des Vaters oder der Mutter. Das, sagt Emily, trifft auf sie nicht zu.
Aber ich hatte schon immer ein sehr hohes Verantwortungsgefühl dafür, dass es ihm gut geht. Weil er mir das halt auch immer suggeriert hat. Doch immer gesagt hat, du bist die Einzige, die ich noch habe. Ich habe keinen anderen. Wenn du mir nicht hilfst, dann werde ich sterben, dann lohnt es sich nicht. Das war definitiv eine Art Manipulation seinerseits. Bewusst oder unbewusst sei dahingestellt. Und ich habe mich einfach auch manipulieren lassen.
Emily hat seither keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater.
Also ich weiß halt einfach, dass es für ihn nicht gut ist, wenn ich ihn weiter unterstütze. Dass es für mich nicht gut ist. Ich halte diese Hab-Acht-Stellung auch nicht mehr aus. Man lebt in ständiger Anspannung und wartet eigentlich nur darauf, wann passiert es wieder. Und ich möchte einfach auch mein Leben leben, ohne dieses ständige, schwere Tuch, was da über dem Ganzen liegt. Wobei natürlich immer wieder Tage sind, wo ich zweifle, ob das wirklich richtig ist, ob ich mich nicht vielleicht doch melden sollte.
Simon Liegel, der systemische Therapeut und Emilys Ansprechpartner bei Mikado, kennt diese Ambivalenz.
Mit diesem Thema kommen die Kinder und Jugendlichen immer wieder zu uns. Das ist ein großes Ziel unseres Projekts, den Kindern das Gefühl der Verantwortung für die Eltern zu nehmen oder sie in diesem Gefühl zu entlasten. aber es ist auch eine Arbeit über mehrere Jahre.
Jetzt trau ich mich dir zu sagen, was ich vorher nicht gesagt hab, weil ich nicht wusste, was du machst, wenn ich dir meine Meinung sag. Hey, hör mir doch mal zu, jetzt bin ich mal dran. Und wenn du's nicht kapieren willst, dann sprich mit meiner Hand.
Lieber KitKat Michael, vielen Dank für Ihre Antwort und dass Sie mir helfen wollen. Ich habe schon mit der besten Freundin von meiner Mutter gesprochen und die schon mit ihr. Sie macht sich auch Sorgen wegen dem Medikament und Alkohol. Aber meine Mutter hat kein Problem, sie ist fit und geht arbeiten, meint sie. Aber ihre Freundin will weiter dranbleiben und vielleicht auch mit dem Arzt sprechen. Finde ich gut. Liebe Grüße, Peter.
Der Junge, der sich mit dem Nickname Peter bei KitKat angemeldet hat, ist in vielem eine Ausnahme. Er hat, in der Freundin seiner Mutter, auch einen ganz realen Beistand aus Fleisch und Blut. Und er hält den Kontakt zu seinem Online-Berater aufrecht. In den 13 Jahren, die es KitKat schon gibt, konnte Dagmar Kaiser sich nur selten über einen solchen Erfolg freuen. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen, die sich an das Internetportal wenden, brechen den Kontakt wieder ab. Auch und gerade wenn familiäre Gewalt mit im Spiel ist.
Die Ambivalenz zwischen dem Schutz der Familie, das für das Kind das höchste Gut ist, es darf nichts sagen und es soll aber hier was passieren, es soll sich ja was ändern. Ich habe ja Not, sieh mich, sieh meine Not, die ist sehr groß. Und unsere Aufgabe ist, und das ist natürlich schwierig, zwischen den Zeilen zu lesen und zu erspüren, wann ist welche Hilfe tatsächlich angebracht. Und das kann sehr lange dauern.
Dagmar Kaiser leitet das Team von KitKat und ist, als Diplom-Sozialpädagogin, die einzige ausgebildete Fachkraft. Die Frauen und der eine Mann, die mit den Kindern und Jugendlichen korrespondieren und chatten, machen das ehrenamtlich. Sie wurden entsprechend geschult und sie haben inzwischen jede Menge Erfahrung, denn gut die Hälfte von ihnen ist von Anfang an, also seit 13 Jahren dabei. Sie wissen, worauf sie im Kontakt achten müssen, wann Geduld geboten ist, welche Beratungsstellen sie dem Kind in seiner Stadt vorschlagen könnten. Sie wissen aber auch, das Kind braucht zusätzlich zum Virtuellen auch einen realen Verbündeten.
Wir fragen das immer ab, das gehört mit zu unseren Standards. Zu wem hast du Kontakt? Wen magst du? Zu wem könntest du Vertrauen haben? Und da kommt immer, immer als erstes keiner. Und dann langsam versuchen wir dann eben aufzudröseln. Du gehst in die Schule, du hast Sport oder hast einen Hund und triffst immer die gleichen Nachbarn auf der Hundewiese. Das sind alles so Sachen, die wir abfragen.
Egal, ob dem Jungen oder Mädchen dann eine nette Lehrerin einfällt, die Mutter der besten Freundin, der Fußballtrainer oder die nette Frau Schmitz von der Hundewiese, ein erster Schritt ist getan. Nun kann die Beraterin mit dem Jungen oder Mädchen zusammen ein Szenario entwerfen. Wie kriege ich näheren Kontakt zu Frau Schmitz? Was könnte ich der Lehrerin, dem Trainer sagen, ohne zu viel zu verraten?
Manchmal habe ich Angst, dass ich auch mal irgendwann ganz allein da stehe und keinen habe, mit denen ich reden kann. Und die Kinder, die ich habe, gucken mich nicht mal mehr an. Ganz egal, was auch passiert, so will ich nicht enden, Mann.
Kannst du noch ein bisschen mehr Weißkörper
drauf? Angebote, in denen Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien Hilfe finden, sind aus vielen Gründen wichtig. Vor allem aber auch, warnt Simon Liegel vom Mikado, weil Sucht oft an die nächste Generation weitergegeben wird.
Laut Statistik werden ein Drittel aller Kinder aus suchtbelasteten Familien selber suchtkrank und ein weiteres Drittel entwickelt eine psychische Erkrankung.
Es sind vor allem die Jungen, die schließlich selbst zu Alkohol oder Drogen greifen. Dafür wählt sich fast die Hälfte der Mädchen einen Partner, der suchtkrank ist. Auch Emilys erster Freund war Alkoholiker. Heute denkt sie, dass das letztlich gut war.
Dass das ein Stück Reinszenierung war und auch ein Stück Reifung dadurch passiert ist. Irgendwie habe ich rückblickend das Gefühl, ich habe das nochmal so da neu durchlebt, auch neu durchlitten und bin dann da raus und jetzt glücklich und gut. Also Beziehung ohne Suchtpotenzial und ohne Abhängigkeitsverhältnis.
Hier kann ich reden. Hilfen für Kinder suchtkranker Eltern von Ingrid Strobel.